SR Info. Bilanz am Abend.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Wir schauen in die USA, wo gleich zwei mutmaßliche Anschläge passiert sind. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist gleich unser Thema. Außerdem, in Deutschland wird nach der Silvesternacht wieder über ein Böller-Verkaufsverbot diskutiert. Und Mutterschutz auch nach Fehlgeburten, das wollen SPD, Grüne, FDP und die Union noch vor der vorgezogenen Wahl im Bundestag verabschieden.
SR Info.
Silvester heißt für die meisten feiern, Gemeinschaft erleben, fröhlich sein. In den USA wurde allerdings die Silvesternacht und der Neujahrstag überschattet. In der Nacht ist in New Orleans in einem beliebten Ausgehviertel ein Pickup durch die Menge gerast. Mittlerweile hat sich die Zahl der Toten auf 15 erhöht. Und am frühen Morgen des 1. Januar dann ist in Las Vegas vor einem Hotel ein Tesla Cybertruck explodiert. Auch da prüfen die Behörden ein terroristisches Motiv. Katrin Brandt berichtet am Tag danach.
Ein Mordanschlag mit einem Pickup-Truck in New Orleans mit 15 Toten. Die Explosion eines Trucks vor einem Hotel in Las Vegas wenige Stunden später. Ist das Zufall oder haben diese Ereignisse etwas miteinander zu tun? Ich weiß es nicht, aber wir untersuchen absolut jede Verbindung zu dem, was in New Orleans passiert ist oder zu anderen Angriffen weltweit, sagte Sheriff Kevin McMahon von der Polizei in Las Vegas gestern. Tatsächlich gibt es eine Reihe von Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Ereignissen. Beide Fahrzeuge sind über dieselbe Plattform angemietet worden, eines offenbar in Texas, das andere in Colorado. Bei beiden handelt es sich um Pickup-Trucks mit Elektroantrieb und beide Male legten die Fahrer hunderte von Kilometern bis zum Tatort zurück. Beide Männer sind oder waren offenbar Soldaten. Ein Lokalsender in Denver will außerdem herausgefunden haben, dass die beiden Männer auf derselben Militärbasis gedient hätten. Dafür gibt es aber keine offizielle Bestätigung. Der wichtigste Unterschied: Der Anschlag in New Orleans wird als Terroranschlag eingestuft, die Explosion in Las Vegas bisher nicht.
I know everybody's interested in that word and trying to see if we can say, hey, this is a terrorist attack. That is our goal and that's what we're trying to do.
Jeder sei an diesem Wort interessiert. Wir versuchen das herauszufinden, so FBI-Agent Jeremy Schwartz in Las Vegas. In den frühen Morgenstunden des Neujahrstages war ein Mann mit einem Pickup-Truck in das Ausgehviertel von New Orleans eingebogen, wo zu dieser Zeit noch viele, vor allem junge Menschen, feierten. Der Fahrer überfuhr zahlreiche Passanten und wurde kurz darauf bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet. 15 Menschen kamen bei dem Anschlag ums Leben, Dutzende wurden verletzt.
The killer was an American citizen, born in Texas. He served in the United States Army on active duty for many years.
Der Mörder sei ein amerikanischer Staatsbürger gewesen, in Texas geboren. Er habe viele Jahre in der Armee gedient, sagte Präsident Biden in der Nacht. Der 42-Jährige sei schon vor Jahren zum Islam übergetreten, berichten US-Medien. Er sei bisher nicht durch Drohungen oder Gewalttaten aufgefallen. Auf dem Weg nach New Orleans postete er Videos, in denen er von seiner Verbindung zum sogenannten Islamischen Staat und von seinem Wunsch zu töten berichtete. Wenige Stunden nach dem Anschlag in New Orleans fuhr ein weiterer Pickup-Truck in Las Vegas vor ein Hotel des Trump-Konzerns. Das Fahrzeug der Marke Tesla explodierte, der Mann am Steuer wurde getötet, 7 Menschen verletzt. Der Fahrer soll ein 37-jähriger Soldat aus Colorado Springs sein, der gerade für das US-Militär in Deutschland war. Abgesehen von einer möglichen Verbindung zu New Orleans sieht Sheriff Kevin McMahon noch mehr. Es ist ein Tesla-Truck. Elon Musk arbeitet mit dem künftigen Präsidenten Trump zusammen. Es ist der Trump Tower. Das schauen wir uns weiter an. Während die Ermittler versuchen, lose Enden zu verknüpfen, sortiert sich New Orleans.
We are a resilient community and we will move forward.
Wir sind eine widerstandsfähige Gemeinde und wir machen weiter, sagte Stadträtin Helena Moreno bei CNN. Das FBI habe inzwischen seine Untersuchung des French Quarters abgeschlossen. Nun müssten Polizei und Stadt entscheiden, wann es für die Öffentlichkeit freigegeben wird. Das gestern geplante Viertelfinale im College Football soll heute nachgeholt werden unter erhöhtem Polizeischutz.
Ein Terroranschlag und eine verdächtige Explosion in den USA, in New Orleans und Las Vegas. Auch in Deutschland beschäftigt die Silvesternacht noch viele, denn hier ist in der Nacht in vielen Städten die Böllerei wieder mal eskaliert. Es gab nicht nur bundesweit 5 Tote und viele Verletzte, darunter auch wieder Polizisten, Feuerwehrleute, Rettungskräfte. Auch viele Sachschäden sind entstanden. Unter anderem ist ein ganzes Mehrfamilienhaus in Berlin derzeit unbewohnbar, weil vor dem Eingang eine sogenannte Kugelbombe detoniert ist. Deshalb wird seit gestern wieder ein Böller-Verkaufsverbot ins Spiel gebracht und zudem eine schärfere Verfolgung von Menschen, die mit solchen Kugelbomben illegal hantieren. Ingo Janssen berichtet.
Berlins regierender Bürgermeister Wegner fordert nach teilweise schweren Böllerschäden in der Silvesternacht Konsequenzen. Der CDU-Politiker sieht vor allem den Bund in der Pflicht. Der Bund müsse das Waffenrecht endlich verschärfen, um die Gewaltexzesse zum Jahreswechsel einzuschränken, sagte Wegner. Er forderte außerdem schärfere Grenzkontrollen, um die Einfuhr von illegalen Kugelbomben zu verhindern. Ähnlich hatte sich vorher auch der innenpolitische Sprecher der CDU im Abgeordnetenhaus Dregger im RBB 24 Inforadio geäußert. Kugelbomben seien in Deutschland nicht frei verkäuflich, würden aber aus Polen und Tschechien eingeschmuggelt. In Berlin-Tegel und Schöneberg waren in der Silvesternacht mehrere Menschen durch explodierende Kugelbomben zum Teil schwer verletzt worden, ein 7-jähriges Kind sogar lebensgefährlich. Außerdem wurden mehrere Gebäude stark beschädigt. Dutzende Wohnungen sind vorerst nicht mehr bewohnbar. In Kremmen im Kreis Oberhavel kam ein 21-Jähriger bei der Detonation einer Kugelbombe ums Leben. Wegen schwerer Verletzungen mit Silvesterfeuerwerk werden derzeit allein im Unfallkrankenhaus Berlin Dutzende Menschen behandelt. Berlins Innensenatorin Spranger von der SPD hat sich für ein flächendeckendes Böllerverbot ausgesprochen. Unterstützung bekommt sie von den Berliner Grünen. Sprengstoff gehöre in die Hände von Profis und nicht von alkoholisierten Feierwütigen, sagte der Grünen-Innenpolitiker Franco. Ein Böllerverbot lehnt der regierende Bürgermeister allerdings weiter ab. Wegner verweist auf die vielen friedlich feiernden Berliner Familien. Diesen dürfe man eine fröhliche Silvesternacht mit traditionellem Feuerwerk nicht versagen.
Soweit die Forderungen aus Berlin, dem Bundesland, in dem besonders viele Menschen an Silvester leiden mussten, weil dort das Böllern eskaliert ist. Philipp Eckstein hat die bundespolitische Sicht auf die Debatte.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat erneut klargestellt, hochgefährliche Kugelbomben sind in Deutschland verboten. Wer damit hantiere, setze Menschenleben aufs Spiel und müsse mit aller Härte verfolgt werden, so die SPD-Politikerin. Kugelbomben sind kugelförmige Feuerwerkskörper, die für den professionellen Einsatz vorgesehen sind. Wer sie ohne eine sprengstoffrechtliche Erlaubnis erwirbt oder nutzt, macht sich nach dem Sprengstoffgesetz strafbar. Das teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums auf Anfrage des ARD-Hauptstadtstudios mit. Das entsprechende Gesetz würde die Bundesregierung zudem gerne weiter verschärfen. Sie hat dazu im Oktober einen Gesetzentwurf vorgelegt. Eine Verabschiedung im Bundestag noch vor der Bundestagswahl Ende Februar ist allerdings unwahrscheinlich. Ein generelles Böllerverbot, wie es jetzt erneut einige fordern, lehnt das Bundesinnenministerium ab. Ein Sprecher teilte mit, ein solches Verbot wäre nicht verhältnismäßig. Zudem sei weder in der Bevölkerung noch in den Ländern eine klare Mehrheit für weitere Verbote erkennbar. Er verwies darauf, dass es bereits heute die Möglichkeit für Böllerverbotszonen und Feuerwerksverbote gibt.
Die ehemaligen Koalitionäre SPD, FDP und Grüne haben sich offenbar mit der CDU bei der Frage geeinigt, soll es auch nach einer Fehlgeburt einen Mutterschutz geben. Dazu lagen bislang zwei unterschiedliche Gesetzentwürfe vor. Jetzt haben sich nach Angaben von Familienministerin Paus alle verständigt, das Gesetz könnte damit noch vor der Bundestagswahl am 23. Februar verabschiedet werden. Unsere Reporterin Stefanie Balle hat vor der Sendung noch mal genauer erklärt, worum es bei diesem Recht auf Mutterschutz nach Fehlgeburten geht.
Bislang haben Frauen erst dann ein Recht auf insgesamt bis zu 18 Wochen bezahlte Freistellung, wenn sie ihr Kind entweder nach der 24. Schwangerschaftswoche auf die Welt bringen oder wenn das Kind mindestens 500 Gramm wiegt. Wird das Kind totgeboren oder wiegt weniger als 500 Gramm, da gibt's eigentlich überhaupt keinen Schutz. Das heißt für die Frau, entweder sie geht am Tag nach der Fehlgeburt wieder arbeiten oder sie muss sich bei ihrem Hausarzt krank schreiben lassen. Und das ist beides natürlich sehr belastend. Und mit der neuen Regel bekommen Mütter, die ab der 13. Schwangerschaftswoche entbunden haben, mehrere Wochen zur Erholung und zur Verarbeitung der traumatischen Situation, dass sie ein totes Kind geboren haben. Wie viele Wochen, das soll jetzt gestaffelt werden, je nachdem, wie weit die Schwangerschaft fortgeschritten war.
Das ist also schon eine gravierende Veränderung für betroffene Mütter. Was sagen denn die Akteure hier im Saarland dazu?
Gesundheitsminister Magnus Jung, der ist froh, dass es diese Einigung gibt, weil er hatte als Vertreter des Saarlandes zusammen mit seinen Amtskollegen aus Niedersachsen und Hamburg diese Gesetzesinitiative im Bundesrat angestoßen. Das war im Juli vorigen Jahres und wohl noch diesen Monat, also rund ein halbes Jahr später, wird das Gesetz verabschiedet werden. Und das ist, wenn man die lange Vorgeschichte kennt, dann schon doch beachtlich.
Welche lange Vorgeschichte meinst du?
Im Saarland, da setzt sich der Verein Sterneneltern e.V. schon seit seiner Gründung vor über 6 Jahren dafür ein, dass Mütter totgeborener Kinder einen besseren gesetzlichen Schutz bekommen. Der Verein, der hatte 2020 dazu eine Petition gestartet und beim Ministerium ist das Anliegen eigentlich erst vor 2 Jahren aufgeschlagen. Da wurde in Saarlouis der erste Gedenkort für totgeborene Kinder eingerichtet und eigentlich erst zu diesem Zeitpunkt hat die Politik das Thema auf den Schirm geholt. Und wenn man sich anschaut, wie lange andere Gesetzesvorhaben dauern, bevor sie umgesetzt werden, dann ist dieses Gesetz, also ab diesem Zeitpunkt genommen, das jetzt kommen soll, fast schon ein Turbogesetz.
Welchen Vorteil haben Frauen denn jetzt ganz konkret, wenn es einen gesetzlichen Schutz gibt? Denn du hast es gesagt, bislang konnten sie sich doch auch für die Zeit danach, nach der Totgeburt, krankschreiben lassen.
Ja, aber es macht einen Unterschied sowohl für die Arbeitnehmerin als auch für den Arbeitgeber. Gesetzlich vorgeschriebene Auszeiten werden vom Arbeitgeber, vom Staat ausgeglichen. Also er bekommt das Geld zurück, das er seine Angestellten weiterzahlt. Und die Frau, die muss sich nicht rechtfertigen, dass sie nicht arbeiten kommt, obwohl sie ja in Anführungsstrichen nichts hat. Außerdem endet der reguläre Krankenzeitraum, den der Arbeitgeber bezahlen muss, nach 6 Wochen. Danach muss die Frau nach bisheriger Regelung dann ins Krankenersatzgeld, muss neue Anträge stellen, sich mit der Krankenkasse auseinandersetzen und so weiter. Also ist das neue Gesetz, wenn es so denn dann verabschiedet wird, eine große Erleichterung für die Frau und auch die Anerkennung, dass sie eine ähnliche Belastung durchgestanden hat wie eine Frau, die ein Kind lebend geboren hat, plus die psychische Belastung.
Stefanie Balle mit Informationen zur geplanten Neuregelung beim Mutterschutz. Und noch eine Neuerung im Bereich Gesundheit. Mit Beginn des Jahres haben viele gesetzliche Krankenkassen ihre Beitragssätze erhöht. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag ist gestiegen von bislang 1,7 auf 2,5%. Was Versicherte jetzt tun können, hat Sibylle Seitz recherchiert.
Schon Mitte des Jahres 2024 hatten 35 Krankenkassen ihre Beiträge erhöht. Einige davon sogar mehrfach. Mitte des Jahres eine Erhöhung. Eher ungewöhnlich, aber nicht überraschend, sagt Barbara Weber, Expertin für Krankenversicherungen bei Finanztipp.
Den Krankenkassen, denen geht es ja schon längerer Zeit nicht gut. Das heißt, die Ausgaben bei den Krankenkassen, die sind halt einfach immens höher als die Einnahmen, die wieder reinkommen. Wir hatten da selbst auch Kontakt zu den Krankenkassen. War es halt tatsächlich der Fall, dass sie sich da teilweise verkalkuliert haben in ihren Einnahmen und Ausgaben. Und deswegen mussten die Krankenkassen jetzt nochmal unterjährig ihre Beiträge erhöhen, um nochmal das Defizit einzuholen.
Werden die Beiträge erhöht, kann der oder die Versicherte sofort kündigen.
Normalerweise habe ich eben eine Bindungsfrist an meine Krankenkasse von 12 Monaten. Und wenn meine Krankenkasse nun ihre Beiträge erhöht, dann darf ich auch schon früher aus der Krankenkasse raus. Dann habe ich ein sogenanntes Sonderkündigungsrecht. Also sobald die Krankenkasse die Beiträge erhöht, kann ich dann innerhalb von einem Monat meine Krankenkasse wechseln. Und das ist auf jeden Fall auch sinnvoll, weil es gibt auch viele Krankenkassen, die ihre Beiträge nicht erhöht haben oder auch nicht so stark. Das heißt, dadurch kann ich schon einiges im Jahr an Geld sparen.
Für Angestellte mit einem Bruttogehalt von 5.000 Euro bedeutet das ab 2025 voraussichtlich eine monatliche Mehrbelastung von 20 Euro. Bei 3.000 Euro Gehalt 12 Euro mehr. Auf das Jahr gerechnet ist das spürbar. Ein Wechsel könnte sich also für die meisten Versicherten lohnen. Aufpassen müssen diejenigen, die bereits eine Leistung beantragt und genehmigt bekommen, aber nicht angefangen haben.
Es ist 17.43 Uhr, jetzt weitere Meldungen in Kürze mit Roswitha Böhm.
Beleidigende Aussagen über Bundespräsident Steinmeier von US-Tech-Milliardär Elon Musk sorgen für Kritik. Musk hatte Steinmeier in einem Post auf der Plattform X als antidemokratischen Tyrannen bezeichnet. SPD-Fraktionschef Mützenich nannte dies im Spiegel eine Grenzüberschreitung zwischen befreundeten Staaten. Der Vizefraktionschef der Grünen im Bundestag von Notz fordert eine Debatte über die Macht sozialer Plattformen. 2 Wochen nach der Inhaftierung einer italienischen Journalistin im Iran hat die italienische Regierung Teherans Botschafter in Rom einbestellt. Wie das Außenministerium mitteilte, habe man die sofortige Freilassung von Cecilia Sala gefordert und auf eine menschenwürdige Behandlung gepocht. Nach Berichten italienischer Medien wird die Journalistin in einer eiskalten, dauerbeleuchteten Zelle in Einzelhaft gehalten. Sie habe kaum Kontakt zur Außenwelt. Die iranische Justiz wirft Sala Verstöße gegen die Mediengesetze vor. In Deutschland werden 189 sogenannte Reichsbürger per Haftbefehl gesucht. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland und beruft sich auf die Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Linken-Anfrage. Gegen die Beschuldigten hätten zum Stichtag 30. September mehr als 250 offene Haftbefehle vorgelegen, zumeist wegen Nötigung, Urkundenfälschung, Beleidigung oder Volksverhetzung. In 20 Fällen gehe es um politisch motivierte Gewaltdelikte. Die saarländische CDU ist offiziell in den Bundestagswahlkampf gestartet. Ab heute wird landesweit plakatiert. Außerdem können sich Bürger an Infoständen über das CDU-Wahlprogramm informieren. CDU-Landesvize Theis bezeichnete eine Wirtschaftswende in Deutschland als zentrales Thema seiner Partei. Deshalb wolle die CDU die Unternehmen durch weniger Bürokratie entlasten. Theis forderte außerdem, die Arbeitnehmer zu entlasten, zum Beispiel durch eine Steuerreform.
SR Info.
Bedrückende Nachrichten kommen weiter aus dem Nahen Osten. Die Verhandlungen für eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas liegen auf Eis. Diese Nacht hat die Hamas wieder Raketen in Richtung Israel abgefeuert und nach anhaltendem Regen hausen viele Menschen im Gazastreifen nicht mehr in kalten Zelten, sondern zum Teil auch in Zelten, die unter Wasser stehen. Unser Korrespondent in Tel Aviv, Julio Segador, blickt zurück auf nun schon fast ein Vierteljahre Krieg zwischen Israel und der Hamas.
Seit fast 15 Monaten ist Israel im Kriegszustand. Hunderttausende Reservisten wurden eingezogen. Israel ist nicht mehr dasselbe Land wie noch vor dem 7. Oktober 2023. Yuval hat gerade erst ihren Militärdienst beendet. Es fällt der jungen Frau aus Tel Aviv schwer, im normalen Leben wieder Fuß zu fassen. Die Realität, die ich jetzt außerhalb der Armee lebe, fühlt sich anders an. Dennoch ist alles wie von einem Schatten umgeben. Es herrscht eine Form von Trauer. Egal, was um einen herum passiert, auch bei den größten Freuden, immer ist Trauer vorhanden. Auch Ruti Vollweiler stammt aus Tel Aviv. Wie Yuval blickt auch sie auf ein Jahr voller Sorgen. Ein sehr schwieriges Jahr, sehr schwierige Gedanken über den Krieg. Ich werde schon emotional, das wollte ich nicht. Vieles hier ist traurig. Mitten in der Umfrage übermannen sie die Gefühle und doch hat sie Hoffnung. Es gibt so viele optimistische, wunderbare Menschen in Israel, die das Land wieder von Neuem aufbauen wollen. Und mit ihnen gehe ich. Israel pendelt zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Schon vor Kriegsbeginn war das kleine Land polarisiert wie noch nie in seiner Geschichte. Seither ist die Spaltung größer geworden, vor allem je länger der Krieg andauert, sagt der ehemalige Regierungsmitarbeiter Chuck Freilich. Aktuell ist er Analyst im Institut für nationale Sicherheitsstudien in Tel Aviv. Im ersten halben Jahr gab es eine sehr starke gesellschaftliche Unterstützung für den Krieg, aber seither hat sich die Situation geändert und es gibt in der Regierung einige, die absichtlich auf Spaltung setzen aus politischen Gründen. Dass sie dies in Kriegszeiten tun, ist verabscheuungswürdig. Chuck Freilich meint die Hardliner in der Regierung, die jeden Kompromiss im Krieg gegen die Hamas ablehnen, die aus Sicht vieler Israelis auch verhindern, dass die in Gaza verbliebenen Geiseln zurückkehren können. Und die in Kauf nehmen, dass durch diesen Kurs im Gazastreifen kein Stein mehr auf dem anderen steht. Steine, die Naim al-Ramlawi buchstäblich wegräumt. Bilder der Nachrichtenagentur AFP zeigen, wie der hagere Palästinenser nach einem Luftangriff in Deir el-Balah im Gazastreifen mit bloßen Händen nach Verschütteten sucht. Der Gazastreifen liegt nach 15 Monaten Krieg in Trümmern. Die Lebensgrundlage für 2 Millionen Menschen wurde zerstört und geschundene Flüchtlinge wie Naim al-Ramlawi sehnen ein Ende von Tod und Gewalt herbei. Wir leiden und ertragen schwere Krisen, verlieren jeden Tag geliebte Menschen. Ich bitte zu Gott, dass bald ein Waffenstillstand erreicht wird und dass wir wieder ein anständiges Leben führen können, statt dieses elenden Lebens. Der Gaza-Krieg kennt nur Verlierer auf beiden Seiten. Millionen Israelis sind nach der brutalen Terrorattacke der Hamas am 7. Oktober 2023 traumatisiert. Noch immer befinden sich Geiseln in der Hand der Hamas-Terroristen. Der Gazastreifen wurde zu einer lebensfeindlichen Trümmerwüste zerbombt. Keiner weiß, wie es nach Kriegsende weitergehen soll. Konzepte zu einer Nachkriegsordnung in Gaza gibt es offenkundig keine. Wird ein Zusammenleben Israels mit den palästinensischen Nachbarn noch möglich sein? Es muss möglich sein, sagt Analyst Chuck Freilich.
Wenn
wir durch einen hohen und mächtigen Zaun getrennt sind, können wir zusammenleben. Unser oberstes Ziel muss sein, uns von den Palästinensern abzuriegeln. Wenn das geschehen ist, können wir freundschaftliche Beziehungen pflegen, aber freundschaftlich aus der Ferne.
Gestern hat die polnische Regierung turnusgemäß die Ratspräsidentschaft der EU übernommen. Einer ihrer Schwerpunkte soll sein, die Europäische Union fitter machen gegen schädliche Einflussnahme aus Russland. Das macht die polnische Regierung auch im Inland. Sie will polnische Medien schützen. Dazu hat sie jetzt zwei Fernsehsender zur kritischen Infrastruktur erklärt. Martin Adam mit Einzelheiten.
Fakte, die Abendnachrichten bei TVN24. Nach Einschaltquoten Nummer 1 der polnischen Nachrichtensender, Tendenz allerdings fallend. Vor dem Regierungswechsel, als unter der nationalpopulistischen PiS-Partei die öffentlichen Medien nur noch selten von der Parteilinie abwichen, da verzeichnete TVN24 mit regierungskritischer Berichterstattung Rekordquoten. Der Sender gehört der Warner Bros.-Gruppe aus den USA, was ihn geschützt hat. Als die PiS den Verkauf erzwingen wollte, trat der US-Botschafter persönlich auf den Plan und verhinderte das Vorhaben. Aber jetzt will Warner Bros. Verkaufen und das sorgt in Polen für Nervosität. So sehr, dass Premierminister Donald Tusk Mitte Dezember eine Entscheidung trifft. Wir wollen unsere Staaten und die Europäische Union schützen vor der Einmischung zum Beispiel in Wahlprozesse oder vor Versuchen, unsere Medien zu übernehmen. TVN und Polsat werden auf die Liste strategisch wichtiger Firmen aufgenommen, die vor aggressiven und für polnische Interessen gefährlichen Übernahmen geschützt werden. Die TVN-Gruppe sei kritische Infrastruktur, der polnische Sender Polsat gleich mit. Das ist neu. Bisher standen Chemie-, Energie- und Rüstungsunternehmen auf der Liste, vereinzelt Telekommunikationsanbieter. Dass jetzt auch Fernsehsender als relevant für die nationale Sicherheit angesehen werden, hat mit den Kaufinteressenten zu tun. Polnische Medien berichten, unter anderem sei der ungarische Sender TV2 interessiert, der Ungarns Regierungschef Viktor Orban nahestehe, der wiederum zu Wladimir Putin in Moskau hält. In Warschau hat man befürchtet, TVN könnte zum Einfalltor für russische Desinformation werden, erklärt Donald Tusk. Ich möchte betonen, dass wir eventuelle Transaktionen nicht erschweren wollen. Es braucht nur eben die Zustimmung der polnischen Regierung. Wir wollen die Sender schützen und nach Gesprächen mit Staatschefs aus unserem Teil Europas habe ich weitere Hinweise darauf, dass die Absichten derjenigen, die Polen den hybriden Krieg erklärt haben, sehr ernst sind. Dass Russland gezielt versuche, Wahlen zu beeinflussen, das habe man in Europa, in den USA, zuletzt in Rumänien sehen können, heißt es jetzt in vielen Kommentaren. Die Einmischung in den freien Markt sehen Ökonomen wie Grzegorz Maliszewski von der Millennium Bank jedoch kritisch. Es geht dabei um Schutz und Sicherheit, aber mir scheint, aus einem ökonomischen Gesichtspunkt sind staatliche Einmischungen in den privaten Markt in der Regel nicht effektiv und bringen keine guten Ergebnisse. Ich denke, das bringt eine große Unsicherheit mit sich, denn für die Zukunft kann das heißen, dass diese Einmischungen weitergehen. Und tatsächlich sind gleich noch drei weitere Unternehmen auf die Liste der kritischen Infrastruktur gesetzt worden, unter anderem T-Mobile Polska der Deutschen Telekom. Anders als erwartet gab es jedoch von einem keinen Protest. US-Botschafter Mark Brzezinski schrieb bei X, angesichts ausländischer Einflussnahme sei es wichtig, dass Regierungen strategische Infrastruktur schützen. Anders als beim letzten Mal betrachtet Washington die größte US-Investition in Polen, TVN, diesmal offenbar tatsächlich als geschützt und nicht gefährdet.
Das Jahr 2024 war ein Krisenjahr für die Autoindustrie in Deutschland und auch speziell im Saarland, unter anderem mit Ankündigungen von Jobabbau bei den Zulieferern Bosch und ZF. Die Antriebswende vom Verbrenner zum E-Auto läuft schleppend. Vor allem die chinesische Konkurrenz war schlicht schneller. Besonders in China sind deutsche Autos mittlerweile Ladenhüter. Aber die Krise der Automobilindustrie betrifft absolut nicht nur Deutschland, wie Kilian Kirchgessner berichtet.
Ein Dokumentarfilm im tschechischen Fernsehen. Die Redakteure der Wirtschaftsredaktion fahren quer durch das ganze Land. Die Nachrichten sind voll davon. Die europäische Autoindustrie steht vor einem perfekten Sturm. Der perfekte Sturm. Ein Katastrophenszenario ist es, das Tschechien schwer trifft. Die Volkswirtschaft ist hochgradig abhängig von der Automobilindustrie. Nirgendwo anders auf der Welt werden im Verhältnis zur Einwohnerzahl so viele Autos gebaut wie in Tschechien und der benachbarten Slowakei. 1,4 Millionen Autos laufen pro Jahr in Tschechien mit seinen 10 Millionen Einwohnern vom Band. Zdeněk Petzl, der Direktor des tschechischen Verbands der Automobilindustrie, sagt im Gespräch mit Prager Journalisten: Im Automotive-Bereich sind 170.000 bis 180.000 Leute beschäftigt. Wenn wir auch die Arbeitsplätze mitrechnen, die indirekt entstehen, reden wir von bis zu 500.000 Arbeitsplätzen. Tatsache ist, dass wir in Tschechien nicht so intensiv betroffen sind wie Deutschland, wo 10.000 Arbeitsplätze bedroht sind. Auf Tschechien wirkt sich diese Situation aber dennoch aus. In den vergangenen Jahren ist es schon zur Entlassung von Leiharbeitern gekommen. Und wenn sich an der Situation nichts ändert, wird es zur Entlassung von Stammarbeitern kommen, also zu einer Verschlankung des Betriebs. Dass Tschechien weniger betroffen ist als Deutschland, liegt auch an der Kostenstruktur. Die Arbeitskräfte sind günstiger, auch wenn es schon lange kein Billiglohnland mehr ist und in den vergangenen Jahren immer mehr Unternehmen auch Forschungs- und Entwicklungsabteilungen rund um Prag aufgebaut haben, also Hightech-Arbeitsplätze entstanden sind. Ein altes Sprichwort aus Tschechien gilt aber auch in der jetzigen Krise. Wenn Deutschland nur hustet, so lautet es, bekommen wir eine Grippe. Entsprechend nervös sind die Experten aus der Branche. Zdeněk Petzl: Das ist eine Situation, die jetzt beginnt und uns in den kommenden Jahren begleiten wird. Wie groß die Bedeutung des Sektors für Tschechien ist, zeigt ein Blick auf die volkswirtschaftlichen Daten. Ein Viertel des gesamten Exports von Tschechien hängt an der Automobilindustrie. Sie macht 9% vom Bruttoinlandsprodukt aus. Eine Abhängigkeit, vor der Experten schon lange warnen, mit der das Land aber über die vergangenen Jahrzehnte sehr erfolgreich gefahren ist. Hyundai produziert in Tschechien die meisten seiner Autos für den europäischen Markt. Auch Toyota unterhält ein Werk in Tschechien. Und dann ist da natürlich noch Škoda. Der tschechische Hersteller ist Teil des VW-Konzerns, der tief in der Krise steckt. Škoda-Vorstandsmitglied Martin Jahn sagte vor wenigen Tagen in einem Interview mit der tschechischen Wirtschaftszeitung Hospodářské noviny über die Krise des Mutterkonzerns:
Wir verfolgen das aufmerksam. Für uns ist es nötig, dass es VW gut geht.
Besonders hart getroffen werden schon derzeit die Zulieferbetriebe. Tschechien galt lange Jahre als Eldorado für die Zulieferindustrie. Dutzende Unternehmen allein aus Deutschland haben hier Werke mit tausenden Mitarbeitern aufgebaut. Diese Zulieferer haben über die vergangenen Jahrzehnte das Wachstum der Autoindustrie in Tschechien maßgeblich getrieben. Derzeit allerdings werden sie in Tschechien zu den größten Verlierern der Autokrise.
Der Deutsche Turnerbund ist mit Missbrauchsvorwürfen konfrontiert. Schon vor einigen Tagen hat eine ehemalige Spitzenturnerin dem Verband systematischen Missbrauch vorgeworfen. Bei Instagram schrieb sie, die Gesundheit junger Turnerinnen werde gezielt und bewusst aufs Spiel gesetzt. Ärztliche Vorgaben würden missachtet. Daraufhin haben sich weitere Sportlerinnen mit ähnlichen Vorwürfen zu Wort gemeldet. Jetzt haben der Bundesverband und auch der Schwäbische Turnerbund reagiert. Marcel Fehr berichtet.
Es geht um körperlichen und mentalen Missbrauch durch den Deutschen und Schwäbischen Turnerbund am Bundesstützpunkt in Stuttgart. Kurz vor Jahreswechsel veröffentlicht die frühere Stuttgarter Spitzenturnerin Tabea Alt auf Instagram konkrete Vorwürfe gegen die Verbände. Dort schreibt sie, dass Essstörungen, Straftraining, Drohungen und Demütigungen zur Tagesordnung am Stützpunkt gehörten. Diese Äußerungen waren der Auftakt und Mutmacher für viele weitere Athletinnen, die in Stuttgart am Stützpunkt trainieren oder trainiert haben. Unter anderem äußerten sich Ex-Athletin Michelle Timm, die Ulmer Turnerin Janine Berger und Europameisterin Elisabeth Seitz. Auch die ehemalige Nationalmannschaftsturnerin Kim Bui, die jahrelang in Stuttgart trainiert hatte, findet es wichtig, dass über die Missstände gesprochen wird.
Ich glaube, es ist ein Bedürfnis, dass diese Last, die wir alle in uns tragen, einfach mal auch loszuwerden, weil wir das Gefühl haben oder auch ich das Gefühl hatte, das ist etwas, was ich mein ganzes Leben lang mit mir rumschleppe.
Am vergangenen Wochenende reagierten dann erstmals die betroffenen Verbände. In einer gemeinsamen Stellungnahme hieß es, man nehme die Vorwürfe ernst und es gebe Hinweise auf ein mögliches Fehlverhalten der verantwortlichen Trainer am Bundesstützpunkt in Stuttgart. Außerdem hätte man in der Vergangenheit bereits auf ähnliche Vorwürfe reagiert und Maßnahmen ergriffen. Richtig ernst nehmen kann Kim Bui diese aber nicht. Als sie noch aktiv war, hatte sie die Missstände bereits bei den Verantwortlichen gemeldet.
Ich bin zu genügend Leuten hingegangen und habe gesagt, wir haben ein Problem. Ich beobachte, wie mit den Turnerinnen umgegangen wird, dass das nicht in Ordnung ist. Und das könnt ihr dort sehen. Und das erlebe ich jeden Tag, tagtäglich, während ich in der Halle stehe. Die Leute wissen das. Aber es wurde nie gehandelt, es wurde nie was getan.
Der Schwäbische Turnerbund bestätigte mittlerweile, dass als erste konkrete Veränderung der Turnbundestrainer und die Nachwuchsbundestrainerin ab dem 7. Januar Trainingseinheiten in Stuttgart übernehmen werden. Ob es darüber hinaus strukturelle oder personelle Konsequenzen geben wird, wollte der Verband aufgrund von Persönlichkeitsrechten nicht beantworten.
Zum Wetter. Der Abend und die Nacht sind mal aufgelockert, mal dicht bewölkt und vereinzelt ziehen weiterhin Schneeschauer durch, vor allem im Hochwald. Da kann es auch wieder glatt werden. Morgen viele Wolken, aber ab und zu zeigt sich auch mal die Sonne und es bleibt meist trocken. Bei Höchsttemperaturen zwischen minus 1 und 3 Grad, dazu frische bis starke Böen. Das war die SR Info, Bilanz am Abend. Mein Name ist Katrin Aue.